Und ihr fragt euch bestimmt, was hat das mit dieser Überschrift, dieser Predigt zu tun? Der Glaube im Wartezimmer. Wenn wir aber hineingehen in die Geschichte, werden wir sehr schnell erkennen, ja, warum Wartezimmer? Wir haben gelesen hier die Geschichte Hagar, Ismael, Hagar, Sarai, Hagar, Abram. Abram, so wie er damals noch geheißen hat. Nicht Abraham, sondern Abram. Und sie hatte Sarai geheißen. Und wir kennen diese Geschichte. Gott gibt eine Verheißung und Abraham wartet und musste warten. Abraham hatte Gott geklagt, dass er kinderlos war. Und wie es damals so war, wenn keine Kinder da waren, das Erbe musste ja weitergehen. Und Abraham, wie er damals noch geheißen hat, hatte seinen Diener Eliezer zum Erben über sein Haus eingesetzt. Und wir kennen, dass die Verheißung kam und ein eigener Sohn soll ihm geboren werden. Und wenn wir in 1. Mose 15, Vers 6 lesen, da sehen wir, wie Abraham reagiert hat. Und hier steht, und Abraham, was? Und er glaubte dem Herrn und er rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. So, Abraham glaubte. Das ist ja schon mal was ganz Positives. Gott redet und Abraham, er glaubt. Er glaubt dem Worte Gottes. Ja, und nachdem er 85 Jahre alt geworden war, und wir lesen, und er lebte mit seiner Frau schon 10 Jahre in Kanaan, lesen wir dann, was wir hier gelesen haben in Vers 1. So lange Wartezeit. Abraham und Sarai waren also in einer Wartestellung oder ja in einem Wartezimmer und nichts ist passiert, trotz Verheißung. Nichts passiert. Ja, warum? Ich dachte doch, du hast uns das verheißen und jetzt geht es sofort in Erfüllung, sofort das Wort wird ausgesprochen und im nächsten Augenblick geschieht's und wir lesen, dass nichts ist passiert. Überhaupt nichts. Also sie waren in einem Wartezimmer. Und ich denke mir, und ich habe, als ich mich vorbereitet habe auf die Predigt, habe gesagt, Gott, du hast Humor. Warum muss ich gerade diese Predigt predigen? Du weißt, ich kämpfe auch mit Ungeduld. Ich bin kein Mensch, der, wie soll ich sagen, ich will es am besten sofort und gleich und habe Probleme, auf Dinge zu warten. Auch wenn Gott Dinge verheißt oder Gott spricht, dann, ja, jetzt sofort muss es in Erfüllung gehen. Dann, Herr, wie soll das werden? Ich predige heute Morgen wahrscheinlich mehr mir selbst als zu denen, die mir zuhören. Aber vielleicht ist heute Morgen auch jemand da von euch, sagt, oh ja, das passt. Auch ich habe Probleme mit Geduld oder Ungeduld. Ja, du denkst vielleicht manchmal auch, immer sind die anderen dran, aber ich gehe leer aus. Ich nicht, warum? Überall gibt es Warteschlangen. Wenn du mal auf dem Flughafen warst, da gibt es Warteschlangen, da muss man oft warten. Oder im Supermarkt steht man manchmal auch lange an. Oder natürlich, wo gibt es noch Warteschlangen? Wenn du zum Arzt gehst, da sitzt du und sitzt im Wartezimmer. Manchmal kommst du gleich dran. Das ist dann Glück, aber manchmal wartest du auch ewig, bis du endlich aufgerufen wirst. Und manchmal denkst du, ja, hoppla, ich kam zuerst und der nach mir kam, der wird aufgerufen und darf vor mir in das Wartezimmer rein, denke ich, irgendwas stimmt doch da nicht. Ja, aber was bleibt dir übrig? Du kannst nichts anderes als warten. Überall muss man warten, bis man an der Reihe ist. Und glaub mir, wenn du so beim Arzt sitzt, dann weißt du, okay, ich sitze eine Zeit lang hier, aber irgendwann ist die Zeit vorbei und ich darf rein. Wenn du aber sitzt, ohne Zeitangabe, ohne Datum, dann ist es noch viel schlimmer. Und so wie hier Sarai und Abraham in einem Wartezimmer gesessen sind und gewartet haben und nichts ist passiert. Und niemand wartet mit Sicherheit gerne. Also ich nicht, ganz ehrlich. Ich nehme mich als ich nicht. Ich will am besten immer alles sofort und gleich. Und meine Frau sagt immer, lass dir Geduld schenken. Geduld aber tut euch Not. Du musst geduldig sein. Du wirst schon noch zum Zug kommen. Und Gott wird das Versprechen, das er gegeben hat, einlösen. Und ich denke immer, ja wann? Und dann wird sinniert man und manchmal wird man auch ein bisschen, so geht es mir, ein bisschen grantig. Denk, Gott, wann? Wann denkst du auch an mich? Wann siehst du mich? Und nichts passiert. Aber Glaube ohne Geduld und Warten, möchte ich mal sagen, gibt es nicht. Starker und gesunder Glaube kann auch warten. Römer 8, Vers 25, ein neutestamentlicher Vers. Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir mit Ausharren oder so warten wir mit Geduld, wie es in einer anderen Übersetzung heißt. Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir darauf in Geduld. Und wenn wir ganz ehrlich sind, wir sind Menschen und manch einer möchte gerne die Wartezeit verkürzen. Und man nimmt Dinge eigenmächtig in die Hand und muss dann sehr schnell erkennen, oh, es kommt nicht viel dabei heraus. Wenn ich mein Leben betrachte, in mein Leben hineinschaue, in die Vergangenheit, wie oft ich schon Gott einen Schritt voraus war, indem ich ihm einfach vorgeprescht bin und musste dann, ja, der Weg zurück zum Anfang war mühsamer, als wenn ich gleich gewartet hätte. Manchmal ist es so, wir wollen nicht warten und wir nehmen Dinge eigenmächtig in die Hand und müssen dann erkennen, es war falsch. Es war falsch. Ich möchte mal lernen, sozusagen die Sünde der Ungeduld. Und so ähnlich erging es Sarai und Abraham. Kein Kind war in Sicht, kein Sohn war in Sicht. Und da kamen sie so auf die Idee, man könnte doch selber was fabrizieren. Man könnte doch selber was dazu tun. Man könnte doch eine Abkürzung nehmen. Und glaubt mir, manchmal, ja, so im Weltlichen, manchmal so, kann so eine Abkürzung, du ersparst dir Zeit, aber was dabei herauskommt, ich habe mal eine Abkürzung genommen, weil ich dachte, da bist du viel schneller. Und letztendlich musste ich wieder zurück, weil diese Abkürzung, ich bin davor gestanden und habe gesagt, da komme ich nicht durch. Da kann ich nicht durch, da sind lauter Dornen und Gestrüpp. Wenn ich da durchgehe, da sehe ich aus wie, da bin ich total verkratzt. Musste wieder zurück und habe gesagt, also doch den anderen Weg. Den vielleicht etwas längeren Weg, aber den sicheren Weg, den Weg, wo ich auf einem sicheren Boden stehe oder wo mir nichts dann auch keine Dornen im Weg sind. Ja, aber so ist es. Und hier versucht eine Sarai, ja, sich die Prophetie, die Gott gegeben hat, selbst zu erfüllen, selbst in die Hand zu nehmen. Wenn Gott nicht endlich loslegt, ja, dann muss ich ja etwas tun. Wenn Gott nicht endlich in die Gänge kommt, ja, dann muss ich ja selber was machen. Dann versucht man. Und wenn wir ehrlich sind, jeder war bestimmt schon in dieser Situation. Sagt, ja, ich habe gedacht, Gott, ja, dann, und dann kommt ja eine Idee und denkst, vielleicht ist das der Weg dorthin, dass Gottes Prophetie, dass Gottes Verheißung in Erfüllung gibt, dass das, was er zugesagt hat, auch endlich anfängt und endlich in Erfüllung geht. Wenn Gott nicht loslegt, dann unternehmen wir einfach selbst mal etwas. Und so ist der Mensch, so sind auch wir, denn wir sind nicht so weit von Abraham und Sarai entfernt. Du sagst vielleicht, ja, Abraham, Sarai, das wäre mir nie passiert. Tja, vielleicht ist es dir schon passiert, dass du zu schnell warst und Gott einen Schritt voraus sein wolltest. Und wie reagierte Abraham auf die Idee seiner Frau? Was lesen wir? Und Sarai sagte zu Abraham, sieh doch, in Vers 2, sieh doch, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebäre. Geh doch zu meiner Magd ein. Vielleicht werde ich aus ihr erbaut werden. Und Abraham hörte auf Sarais. Es gibt einen Slogan, der heißt, hör auf deine Frau. Hat man mir schon oft gesagt, hör auf deine Frau. Ja? Und ich bin sehr, sehr oft gut damit gefahren, auf meine Frau zu hören. Aber in dem Fall hier sehen wir, dass es nicht gut war, dass Abraham auf seine Frau gehört hat. Hör nicht blind auf irgendjemanden anderen, denn es heißt, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Liebe bedeutet auch nicht, ich folge meinem Partner blindlings in die Sünde, sondern Liebe bedeutet manchmal auch, ich stelle mich hier auf in ihren Weg hinein und sage, so nicht, bis dahin und nicht weiter. Und mögen auch Sarais Ziele oder Ideen, ja, gute Gedanken gewesen sein oder gute Ziele, weil sie gedacht hat, sie tut Gottes Ziele damit verwirklichen. Aber sie wollte auf ihre Art, und das ist der Unterschied, auf ihre Art wollte sie die Ziele Gottes ausführen. Sie wollte es nicht auf die göttliche Art und auf die göttliche Weise tun, sondern auf ihre Art und Weise. Und Gottes Willen müssen wir aber immer auf seine Weise tun. Nicht auf unsere. Da laufen wir sehr oft in eine Sackgasse. Denn bei Gott heiligt der Zweck niemals die Mittel. Und wir lesen weiter Vers 4. Und er ging zu Hagar ein und sie wurde schwanger. Als sie aber sah, dass sie schwanger war, da wurde ihre Herrin gering in ihren Augen. Der Schaden war angerichtet, möchte ich mal so sagen. Stolz war das Ergebnis und Überhebung oder Überheblichkeit. Es war ja nun klar, als Hagar schwanger wurde, an wem lag es denn, dass jahrelang kein Kind zur Welt ist? Kann ja nur die Sarai gewesen sein, denn siehe, Abraham hat mit mir geschlafen und ich bin schwanger. Du bist nicht schwanger. Und dieses Bewusstsein, ich bin oder Sarai war der Grund dafür. Ich denke, das war auch nicht einfach für diese Sarai, einfach zu erkennen, ich bin der Grund dafür. Und die Hagar natürlich hat das ganz toll ausgespielt. Ich denke, sie ist vielleicht vor ihrer Herrin, als man dann vielleicht auch den Bauch gesehen hat, immer, schau mich an. Ich bin schwanger. Ich bin schwanger. Und du nicht. Sie zeigt, und je mehr der Bauch gewachsen ist, desto mehr war sie stolz und war überheblich geworden, auch über ihre Herrin. Denn die Sarah, sie stand immer noch unter ihrer Herrin Sarah. Aber das hat sie nicht bekümmert. Und sie zeigte ihre Macht und sie wollte ihre Herrin, wollte sie erniedrigen. Ja, und wir sehen, was daraus entstanden ist, durch dieses in Gottes Pläne sich einmischen, ihm vorauszukommen. Wir sehen, was daraus entstanden ist. Wir sehen Ehestreit auch zwischen Abraham und Sarai. Wir sehen das, dass durch die Sünde der beiden kam es am Ende zum Zerwürfnis zwischen Abraham und Sarai. Du bist doch schuld. Du? Ganz am Anfang heißt es, hat Adam gesagt, die Frau, die du mir gegeben hast, die ist schuld. Jetzt heißt es, den Mann, den du mir gegeben hast, der ist doch schuld. Du bist es doch nicht ich. So schiebt man die Schuld von einem auf den anderen und erkennt eigentlich nicht die Verantwortung, die man selbst hat. Es kam zum Zerwürfnis, anstatt dass Gutes durch die Idee Sarais bewirkt wurde, kam es zur Zerrüttung und zum Streit und das war das Ergebnis. Vers 6. Und Abraham sagte zu Sarai, siehe, deine Magd ist in deiner Hand, mache mit ihr, was gut ist in deinen Augen. Als Sarai sie aber demütigte, da floh sie vor ihr. Tja, hier sehen wir eine zerrissene Familie und jetzt dieses Kind, das auf die Welt kommen sollte, hat Streit verursacht. Und das Resultat, das letztendliche Resultat davon war, dass Hagar es nicht mehr, sie hat es nicht mehr ausgehalten. Die Sarai hatte ihr so zugesetzt, hat sie so gedemütigt auch, dass sie es nicht mehr ausgehalten hat und ist geflohen. Und ich kann mir auch einen Abraham vorstellen, als die Hagar weg war. So? Und was jetzt? Umsonst alles. Kein Sohn, der verheißene Sohn? Weg? Wo bleibt die Verheißung? Jetzt hast du sie fortgeschickt und jetzt, wo ist das Kind? Das hat sie mitgenommen. Und wer weiß, ob wir das jemals wieder sehen. Ich kann mir vorstellen, dass solche Gedanken, auch als sie miteinander vielleicht auch Austausch gehabt haben, die Sarai und Abraham, das ist dieser Streit. Schau, jetzt ist nicht mal mehr mein Sohn da. Sie rannte aus dem Haus. Abrahams Familie wurde zu einer zerrissenen Familie. Und das kommt immer dann Zerwürfnis, Zerrissenheit, wo wir von Gottes Wegen abkommen und eigene Wege gehen können. Solche Dinge passieren. Zerrissene Familien, zerrissene Beziehungen, zerrüttete Beziehungen. Alles war scheinbar kaputt. Und dann kam es auch noch später, zum Geburt eines unehelichen Kindes. Und wir sehen, diese Ungeduld oder diese Sünde, hat Auswirkungen bis in die heutige Zeit. Du sagst, ja, wieso? Ja, weil Ismael ein Vorfahre oder Nachkomme ist, der heutigen Moslems. Und was lesen wir? Streit zwischen den Brüdern. Bis heute. Dieser eine Gedanke, der in Sarah hineingepflanzt worden ist. Ich könnte es auf meine eigene Art und Weise ausprobieren. Hat Folgen bis in die heutige Zeit. Also kann man sagen, durch diese Ungeduld dieses Ehepaares kam nichts Gutes dabei heraus. Und du sagst dir, ja, und was macht Gott? Was macht Gott? Hat er gesagt, so, das war's jetzt. Meine Auserwählten, die sind es nicht wert. Jetzt ziehe ich mich Zurück sollen sie machen, was sie wollen. Wisst ihr, was Gott gemacht hat? Gott sammelt die Scherben seiner Glaubenshelden wieder auf. Das, was der Mensch kaputt gemacht hat, was kaputt gegangen ist durch die Idee des Menschen, durch ja den Ungehorsam des Menschen, das macht Gott wieder ganz. Und wisst ihr was? Er hat angefangen bei der bockigen, ja, sie war bockig, bei der bockigen Hagar. Vers 7 bis 9. Und der Engel des Herrn fand sie an einer Wasserquelle in der Wüste, an der Quelle auf dem Weg nach Schur. Und er sprach: Hagar, Magd Sarais, also hat sie mit Namen angesprochen und auch ihren Stand. Magd Sarais, woher kommst du und wohin gehst du? Also er wollte sagen, was machst du eigentlich hier? Du hast hier gar nichts zu suchen, gar nichts verloren. Wohin gehst du? Und sie sagte, vor Sarai, meiner Herrin, bin ich auf der Flucht. Da sprach der Engel des Herrn zu ihr, kehre zu deiner Herrin zurück und demütige dich unter ihre Hände. Boah, das ist ein Wort. Kehr um. Kehr um, geh da zurück, woher du gekommen bist. Denn da ist dein Platz, da gehörst du hin. Gott schickt sie wieder nach Hause. So Parallelen, ja, zwischen dem verlorenen Sohn ein bisschen. Gott schickt ihn auch wieder nach Hause. Geh zurück an den Ort, von woher du gekommen bist. Da gehörst du hin. Eigentlich sehe ich hier auch eine ganz große Barmherzigkeit unseres Gottes. Denn er lässt, wir gehen oft eigene Wege, auch durch unsere eigene Schuld, durch unser eigenes Handeln gehen wir auf Wegen und kommen an einen Punkt, wo wir sagen, ich stehe da mit leeren Händen, kann nicht mehr weiter, geht nicht mehr. Und Gott ermahnt uns, was machst du hier? Was tust du hier? Das ist nicht der Platz, das ist nicht der Ort, das ist nicht der Plan, mein Plan für dein Leben. Und er schickt uns zurück, weil er barmherzig ist, weil er gut ist und weil er den Verirrten nachgeht. Weil er dem Verirrenden geht er nach. Und wie reagierte Hagar? Vers 13 bis 14. Wir lesen, sie ging zurück und was dann geschehen ist. Da nannte sie den Namen des Herrn, der zu ihr geredet hatte. Du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sagte, habe ich nicht auch hier unter dem hergesehen, der mich angesehen hat? Darum nennt man den Brunnen Berschlachairoi. Siehe, er ist zwischen Kadesh und Beret, oder Brunnen des Lebendigen. Und Hagar gebar dem Abraham einen Sohn, und Abraham gab seinem Sohn, den Hagar geboren hatte, den Namen Ismael. Und Abraham war 86 Jahre alt, als Hagar dem Abraham Ismael gebar. Die Hagar hat erkannt, dass Gott sie auf all ihren Wegen sieht. Gesehen hat und immer noch sieht. Und er wusste, wohin sie auch sich verirrt hatte. Gott ist da. Gott geht ihr nach. Und vielleicht hast du aus Frust, aus Ungeduld, hast du dich ebenfalls verirrt. Bist von zu Hause fort, vielleicht von deinem weltlichen Zuhause, aber auch von deinem Zuhause bei Gott fortgerannt und sagen, ich gehe fort, ich gehe meinen eigenen Weg und der Herr begegnet dir hier und jetzt, heute Morgen und sagt, Was machst du? Wo bist du? Wo gehst du hin? Und Gott schickt dich wieder auf den Weg nach Hause zurück. Und du darfst heute Morgen auch sagen, genau wie eine Hagar erkannt hat und Hagar gesagt hat, du bist Gott, der mich sieht. Du bist Gott, der mich in meinem Elend sieht. Du bist ein Gott, der mich in meiner Not da ist. Du bist ein Gott, der mich kennt und mich sieht. Und dieser Tag, heute Morgen, lass ihn nicht verstreichen, dieser Tag soll dir wie der Hagar zum lebendigen Brunnen werden. Zum Brunnen des Lebendigen, der dich kennt und der dich sieht, der dich liebt und der dich nach Hause holt und der dir vergibt. Und der Text sagt uns dann auch, dass zwischen Abraham und Sarah wieder Frieden eingekehrt ist und dass sie beide Hagar wieder aufgenommen haben. Und so ist Gottes Gnade und Barmherzigkeit, wenn wir zurückkommen. Er nimmt uns auf. Er sagt nicht, Schluss, aus, du hast deine Chance verspielt, sondern sagt, komm nach Hause. Ich stehe da mit weit geöffneten Armen. Ich bin bei dir und ich werde dich wieder annehmen. Komm zurück. Vielleicht, ja, du verlierst die Geduld und vielleicht hält dein Glaube auch dieses Wartezimmer, dieses lange Warten nicht mehr aus. Und du produzierst in deiner Unruhe, möchte ich mich jetzt mal vorsichtig ausdrücken. Du produzierst in deiner Unruhe vielleicht Mist oder Schrott. Möchte ich mal mich so ausdrücken. Weil oft nichts Gutes herauskommt, wenn wir eigene Wege gehen. Bitte Gott heute Morgen in Jesus Christus, dass er auch dir vergibt und dass er deine Scherben wieder aufsammelt, dass er deinen Schaden wieder gut macht und dir einen neuen Anfang schenkt, so wie auch Hagar einen neuen Anfang geschenkt bekommen hat, in die Familie Abrahams zurückgekommen ist. Und die Gottes Wort, die Bibel ist voll von Beispielen und Anordnungen, nach denen wir leben sollen. Gottes Wort zeigt uns, wie man richtig lebt, aber sie zeigt auch auf, wie man das Leben falsch leben kann, wie man eigene Wege gehen kann und wie man Schiffbruch erleidet. Und er zeigt dann auch auf, was passiert, wenn wir bereit sind, den Weg zurückzugehen, da wo wir geflohen sind. Er zeigt uns die Konsequenz auf, die durch ein selbstzentriertes Handeln entsteht. Er lässt uns aber nicht stehen, sondern er zieht uns immer wieder zu sich hin. Und im Falle von Abraham und Sarah war Ungehorsam, ja, war die Konsequenz dieser Bruderhass zwischen Ismael und Isaak. Und das geht, wie gesagt, das geht bis in die heutige Zeit. Und darum, lass uns, egal wie lang das Wartezimmer, in dem wir uns befinden oder in dem wir sitzen, lass uns mit Ausdauer ausharren. Unsere Hoffnung nicht wegwerfen, weil es heißt, das wird uns zur Belohnung werden. Wirf deine Hoffnung nicht weg. Es wird eine große Belohnung daraus erfolgen. Und ich sage dir heute Morgen, Gott sitzt immer noch auf dem Thron. Und was Gott zusagt, das hält er auch ein. Und er braucht, und hör gut zu, er braucht keine Einmischung von uns selbst. Gott ist Gott. Und Gott handelt, wie er will und wann er will. Das müssen wir verstehen, das müssen wir erkennen. Und wenn du mit dich mal wieder die Ungeduld überrennt, das sage ich jetzt auch mir, Wenn dich, Daniel, wenn dich mal wieder die Ungeduld überrennen möchte, dann geh zum Kreuz Jesu Christi und wirf es hin. Denn dort hat er deine Ungeduld mit Geduld ertragen. Jesus Christus hat deine Ungeduld mit Geduld ertragen. Er war geduldig, er hat ausgeharrt bis zum letzten Augenblick, bis zum letzten Atemzug hat er geduldig ertragen, obwohl er hätte alle Möglichkeiten gehabt, er gesagt, das kürzen, dann nehmen wir eine Abkürzung. Nein, er hat den schweren Weg, den langen Weg hat er gewählt, den Weg, aber dieser Weg war notwendig, dass du heute Morgen hier sitzen darfst und sagen, ich bin frei, ich bin erlöst durch des Lammes Blut. Gott sitzt immer noch auf dem Thron. Komm zum Kreuz. Er hat ausgeharrt bis zum Ende und hat nicht selbst eingegriffen, sondern er hat den Willen des Vaters getragen bis zum letzten Atemzug. Und selbst wenn es für dich heißen würde, bis zum letzten Atemzug im Wartezimmer sitzen zu müssen, so nimm es im Vertrauen darauf an, dass Gott alles weiß. Und dass Gott niemals und nimmer versagt. Er weiß, was er tut. Es gibt, ich habe das schon mal gesagt, es gibt ein Lied, es gibt einen Zeichentrickfilm. Und da sitzt Josef im Gefängnis und da singt er ein Lied. Und immer wenn ich das Lied höre, geht mir das Herz auf. Da heißt es, Gott, mein Sohn fängt schon an, er kennt das Lied auch, ja. Gott weiß es besser als ich. Hört gut zu. Gott weiß es besser als ich. Also er braucht nicht meine Einmischung. Er braucht nicht, dass ich ihm einen Schritt voraus bin. Das braucht er nicht. Gott weiß es besser als ich. Er und er allein erkennt den Weg. Und darum setze ich mein Vertrauen auf ihn im dunklen Tal. Und Wartezimmer können dunkle Täler sein in unserem Leben. So ein Wartezimmer, wenn nichts geschieht und du wartest und wartest und wartest, dass endlich das, was Gott zusagt, in die Erfüllung kommt, das kann so ein dunkles Tal sein, durch die wir gehen. Warten, ich muss immer nur warten und warten. Und dann heißt es, darum setze ich mein Vertrauen auf ihn. Im dunklen Tal führt er mich. Und dann sieht man, und das so symbolisch, wie aus diesem Gefängnisboden, aus diesem, ja, da haben sie müssen irgendwie Weizen zum Essen bekommen haben und da fällt ein Weizenkorn in den Boden. Und auf einmal kommt eine Pflanze aus dem Boden auch und wächst zu einer großen Pflanze. Gott weiß es besser. Es wird wachsen. Die Verheißung, die wird in Erfüllung gehen. Dessen dürfen wir sicher sein, weil es Gott gesagt hat. Und wenn du zurückblickst auf dein eigenes Leben, wenn ich zurückblicke auf mein Leben, können wir erkennen, da wo du aus Ungeduld Gott zuvorgekommen bist, ja, dein Leben kam nicht in die Bestimmung, die Gott sich gewünscht hat und geplant hat für dich. Hör heute Morgen auf damit, es besser zu wissen wie Gott. Sondern leg dein Leben ihm vertrauensvoll hin. Befiehl dem Herrn deinen Weg. Wie heißt es weiter? Und er wird es? Nochmal. Befiehl dem Herrn deinen Weg und er wird es wohl machen. Also was Gutes wird daraus entstehen. Und ich freue mich heute Morgen, dass ich habe gesagt, Gott, ich danke dir so sehr, dass du mir diese Predigt gegeben hast. Denn es steckt so viel Wahrheit dahinter für uns, aber ich sage auch für mich, weil ich erkannt habe, oh, ja, ich sitze manchmal auch wie in so einem Gefängnis und ich will raus. Und Gott sagt, bleib noch. Es ist noch nicht Zeit. Gefängnis in dem Sinn. Gefängnis, weil ich weil ich mir Vorstellungen mache, wie Gott handeln soll. Das, auch da können wir uns gefangen nehmen. Das kann auch so ein Gefängnis sein. Gott, du musst so und so handeln in meinem Leben. Und Gott sagt, warte. Warte, bis meine Zeit gekommen ist. Ich weiß, als ich damals noch Pastor war in der Lagergemeinde, unsere Isolde, die hat den Ruf Gottes bekommen nach Papua-Neuguinea, schon sehr früh. Da mussten so viele Dinge erst noch in Erfüllung gehen. Und als sie mir von dieser Prophetie oder von dieser Verheißung, die Gott ihr gegeben hat, erzählt hat, dann habe ich auch gesagt, ah ja, ja dann sehen wir dich spätestens in 2 Jahren, sehen wir dich dann irgendwo im Dschungel rumrennen. 12 Jahre hat es gedauert, bis sie endlich gehen konnte, weil Gottes Zeit noch nicht gekommen war. Was wäre passiert, wenn sie eigenmächtig Dinge in die Hand genommen hat? Gott hat ihr gesagt, ja, Gott hat ja zuerst ihren Mann genommen. So hat dieser Weg angefangen. Nach Papua-Neuguinea. Ihr Mann ging nach Hause zum Herrn und sie stand allein da und sagte, jetzt muss ich alleine nach Papua-Neuguinea. Ich dachte, wir können zusammen gehen. Und jetzt war sie allein. Und Gott hat den Weg gesagt, warte. Ich gehe auf die Bibelschule. Sie hat die 2 Jahre Bibelschule gemacht. Und dann sagt er, jetzt hat sie 2 Jahre hinter sich und jetzt geht sie in die Mission. Gott hat gesagt, warte, geh nach Amerika, mach ein Studium. Sie ging nach Amerika, hat ein Studium. Und sagt, ja, jetzt wird's aber Zeit. Und immer noch nicht. Gott hat zu ihr gesagt, geh nach Manila und mach einen Aufbau. Und papp, zack. 12 Jahre. Und nach 12 Jahren hat Gott gesagt, jetzt ist die Zeit, jetzt geh. Und sie ist gegangen und sie ist ein großer Segen für die Menschen dort. Und nicht eigenmächtig gehandelt, sondern auf Gottes Stimme gehört. Nicht ungeduldig, sondern geduldig. Er hat gesagt, Isolde, du bist so ein großes Beispiel. Mit Geduld diese Dinge ertragen, mit Geduld ausgeharrt, mit Geduld gewartet, bis Gottes Zeit gekommen war. Wenn Sarai und Abraham geduldig gewesen wären und Gott auf Gottes Zeit gewartet hätten, auf Gottes Plan geachtet hätten, wäre einiges vielleicht anders geworden, wären viele Dinge nicht passiert, die dann eben im Laufe der Kirchengeschichte, im Laufe der Geschichte der Zeit eben passiert sind. Und doch sehe ich, Gott hat Kontrolle über alles. Gott weiß. Gott sammelt die Scherben der Glaubenshelden auf und fügt sie zusammen und ja, sagt, geht weiter, macht weiter. Auch wenn ihr eigene Wege geht. Gott schaut zu, aber Gott ist nicht fern. Das müssen wir sehen. Gott ist nicht fern. Denn er war bei Hagar. Er ging mit. Er sah sie. Sie war nicht alleine. Ich bin der Gott, der dich sieht, den ich kenne. Ich kenne dich. Ich bin der Gott, der dich sieht. Und das ruft Gott dir heute Morgen auch zu. Ich bin der Gott, der dich sieht. Ich weiß nicht, was heute Morgen deine Not ist, was vielleicht auch dein Frust ist, den du mit dir herumträgst. Aber Gott sagt dir heute Morgen, ich bin dein Gott, der dich sieht in allem. Amen.